Deutschlandfunk, Information und Musik.
In der vergangenen Woche, da gaben die Richter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag einer Dringlichkeitsklage der Ukraine statt. Das Gericht hat angeordnet, dass Russland den Krieg sofort beenden muss. Kiew warf Russland den Missbrauch der Völkermordkonvention von 1948 vor. Denn Putin hatte seinen Angriff damit begründet, dass Russen in der Ostukraine vor einem Völkermord geschützt werden müssten. Nur, er hatte keine Beweise dafür. Ich habe mit Klaus Kress darüber gesprochen. Er lehrt an der Universität zu Köln, ist Völkerrechtler und Direktor des Kölner Instituts für Friedenssicherungsrecht. Die internationalen Gerichtshöfe sind ja nicht jedem bekannt. Darum zum Einstieg erstmal, das völkerrechtliche Gewaltverbot tritt ja seinen Siegeszug spätestens doch beim Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg an.
Ja, der Nürnberger Prozess war eine Initialzündung für das moderne Völkerrecht. Und ganz wichtig ist das Jahr 1928. Da ist nämlich das Kriegsverbot in die Völkerrechtsordnung eingeführt worden. Das war eine völkerrechtliche Epochenwende. Und um die deutschen Verbrechen gegen den Frieden ging es dann im Nürnberger Prozess. Da ging es um die Bekräftigung dieses neu eingeführten Kriegsverbots nach dem deutschen Fundamentalangriff auf diese Norm. Und das war nun keineswegs ein rein westliches Anliegen, sondern da spielte Russland eine bedeutsame Rolle.
Die haben sogar darauf gedrängt, ne?
Ja, Russland hat zunächst einmal in der Zwischenkriegszeit sich sehr eingesetzt für eine Definition der Aggression. Und der Begriff des Verbrechens gegen den Frieden, der ja ganz zentral war, wie ich sagte, in Nürnberg, der stammt von einem russischen Völkerrechtler. Und aus dem Kriegsverbot ist das heutige Gewaltverbot, Eckstein der Völkerrechtsordnung, hervorgegangen. Dieses Gewaltverbot tritt der russische Präsident nun mit Füßen. Das ist die universelle Norm, um die es geht, eine globale kulturelle Errungenschaft. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, Russland hat einen Beitrag geleistet dazu, dass es zu dieser Errungenschaft kam.
Also auch ein Stück weit Verrat an den eigenen Ideen, ne? In der vergangenen Woche, es war am Mittwoch, hat ein Spruch, ist ja kein Urteil, sondern ein Spruch des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, dem höchsten UN-Gremium, einen Stopp der Angriffe verlangt. Manch einer wird vielleicht zum ersten Mal von diesem Gremium gehört haben, an dem Sie auch gegenwärtig tätig sind, richterlich. Was bedeutet das eigentlich, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag einen Stopp verlangt, einen Stopp des Angriffskrieges?
Vielleicht ein Wort zum Internationalen Gerichtshof. Es gibt keine völkerrechtlich bedeutsamere Stimme als diesen Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Er kann nicht unmittelbar zum völkerrechtlichen Gewaltverbot urteilen, dazu fehlt ihm die Zuständigkeit. Er ist aber zuständig, über die Auslegung und die Anwendung der Völkermordkonvention zu urteilen. Und Sie werden sich daran erinnern, dass Putin bei der Begründung der Aggression einen auch nicht ansatzweise in tatsächlicher Hinsicht begründeten Völkermordvorwurf gegen die Ukraine erhoben hat. Und hiergegen ist die Ukraine vor den Internationalen Gerichtshof gezogen. Ein schwächerer Staat, der den Schutz des Völkerrechts in Den Haag in Anspruch nimmt. Der Internationale Gerichtshof hat schnell gehandelt und seine Anordnung, vorläufig, aber rechtlich bindend, hätte nicht klarer ausfallen können. Russland hat seinen Gewalteinsatz sofort einzustellen.
Wenn Russland diese Anordnung missachtet, wenn Russland nicht mehr Mitglied des Europarats ist, auch seit vergangener Woche, was bezweckt dann eine Verurteilung durch die UNO-Generalversammlung überhaupt noch? Wem hilft das?
Der Internationale Gerichtshof kann den russischen Gewaltakt physisch nicht stoppen. Das kann auch die UNO-Generalversammlung nicht. Es wäre aber ein gefährlicher Fehler anzunehmen, deshalb sei das Völkerrecht irrelevant. Im Moment helfen der Ukraine tatsächlich unmittelbar nur Waffenlieferungen, Sanktionen. Aber bitte bedenken Sie, auch hier ist das Völkerrecht der zentrale Bezugspunkt. Es wäre ganz falsch, die gegenwärtige Auseinandersetzung zu sehen als einen nackten Gewaltakt, mit dem die Ukraine antwortet auf einen Gewaltakt Russlands. Die Verteidigung der Ukraine durch Waffenlieferungen, die Unterstützung durch Sanktionen, erfolgt auf dem Boden des Völkerrechts gegen einen rechtsverneinenden Gewaltakt Russlands. Und darüber hinaus ist wichtig, bei der Berufung auf das Völkerrecht zu berücksichtigen, es geht über die Verteidigung der Ukraine hinaus um die Verteidigung der Völkerrechtsordnung insgesamt in diesem kritischen Moment.
Nun gibt es ja nicht wenige, die sagen, wir erleben gerade eine neue Weltordnung. Die Bundesaußenministerin hat gerade gesagt, sie hätte selber nicht gedacht, dass sie das Wort der Wehrhaftigkeit nochmal so schnell und so rasch in den Mund nimmt. Manche gehen noch weiter und sagen, wir leben in einer Welt der Einflusszonen, also nicht mehr der Blöcke, sondern der großen Einflusszonen, USA, China, Russland. Und sowas wie eine universelle Werteordnung, die können wir uns abschminken. Es gibt nur noch Einflusssphären und Interessenordnung. Einer, der so ähnlich denkt, ist der Politiktheoretiker Herfried Münkler. Ich glaube, Sie sind anderer Auffassung, ne?
Ich bin tatsächlich anderer Auffassung, widerspreche Herfried Münkler an dieser Stelle. Erkenne aber an, dass er sehr richtig erkennt, was auf dem Spiel steht an dieser Stelle. Auf einer sehr grundsätzlichen Ebene, die Münkler anspricht, zielt der russische Angriff tatsächlich auf den Übertritt in eine andere Völkerrechtsordnung. Und man kann das durchaus so formulieren, in eine Völkerrechtsordnung, in der eine Reihe von Großmächten über schwächere Staaten in ihrer jeweiligen Einflusssphäre gebieten würden. Und die Frage ist, ob dieser Angriff gelingt. Und ob er gelingt, hängt davon ab, ob ihm die große Mehrheit der internationalen Gemeinschaft entschieden genug und nachhaltig genug entgegentritt. Das schließt einen Einsatz ein, der auch für die eigenen Leute Kosten bedeutet. Und ob man bereit ist, diesen Einsatz so lange durchzuhalten, wie es erforderlich ist. Für den Augenblick, wir haben ja eine Reihe von Instrumenten, die bedient werden, im Moment angesprochen. Und wir haben erwähnt, die Geschlossenheit doch einer sehr großen Mehrheit der internationalen Gemeinschaft ist mein Eindruck nicht so skeptisch wie der von Münkler. Aber die Frage, ob es gelingt, ist offen. Wenn es gelingt, dann allerdings, um auch einmal eine positive Perspektive zu bemühen an dieser Stelle, dann kann es auch sein, dass das Völkerrecht aus dieser existenziellen Herausforderung gestärkt hervorgeht.
Ich bin fast zynischerweise versucht zu sagen, dass Putin in dieser Hinsicht quasi das Völkerrecht ein Stück weit vorantreibt. Sie haben eben von Kosten gesprochen, das kann man ja auch buchstäblich nehmen. Die Bundesregierung hat gerade ein 100 Milliarden Euro Sicherheitspaket verabschiedet, was sie irgendwie noch grundgesetzlich absichern will. Viele sagen ja nicht zuletzt auch nach der Rede von Selenskyj im Deutschen Bundestag, Deutschland, erinnere dich mal an deine eigene Geschichte, tu mal ein bisschen mehr. Dann fängt es an, schwierig und heikel zu werden. Ich will es mal einfacher fragen, könnte Deutschland in dieser Situation ein Völkerrechtstreiber werden und wenn ja, wie?
Also im Moment ist Deutschlands Beitrag darin gefragt, die Völkerrechtsordnung zu stärken, ihre Resilienz, ihre Widerstandskraft zu stärken. Es ist richtig, dass Deutschland, dass auch Deutschland Waffen liefert. Auch die Sanktionen sind richtig. Man kommt allerdings an dieser Stelle nicht umhin, deutlich auszusprechen, dass Deutschland im Hinblick auf die Sanktionen in schmerzlicher Art und Weise begrenzt ist. Das hat mit der Abhängigkeit von Russland, insbesondere im Energiebereich, zu tun. Das ist eine Abhängigkeit, in die wir uns sehenden Auges begeben haben. Und die rächt sich jetzt, weil sie unsere Möglichkeiten, alles, was sinnvoll wäre, an Resilienz zu mobilisieren, einschränkt. Insofern bin ich der Meinung, dass der ukrainische Präsident am Donnerstag im Deutschen Bundestag sehr begründete Kritik an der deutschen Außenpolitik der Vergangenheit geübt hat. Ein Blick in die Zukunft, und da greife ich jetzt nur einen Punkt heraus. Sie haben von Deutschland als möglichem Völkerrechtstreiber gesprochen. Ich würde mir sehr wünschen, dass Deutschland im Hinblick auf das Völkerstrafrecht wieder eine engagiertere Rolle spielt. Worum geht es beim Völkerstrafrecht? Es geht um den Schutz der grundlegenden Normen der Völkerrechtsordnung, der kulturellen Errungenschaften, die diese Normen darstellen. Und ich möchte es mal ganz stark konzentrieren auf das Verbrechen der Aggression, was ja in unserem Fall hier ganz zentral ist, das Verbrechen der Aggression dient dem Schutz des völkerrechtlichen Gewaltverbots.
Seit 2018 anerkannt.
Dass die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs seit 2018 aktiviert. Ich mache eine ganz wichtige Zwischenbemerkung an dieser Stelle. Ob es zu einem konkreten internationalen Strafverfahren wegen des Tatverdachts eines solchen Verbrechens kommt, das hängt immer von den Umständen ab. Auch internationale Strafjustiz wird nicht um jeden Preis betrieben. Es kann übergeordnete Gründe geben, auf die Durchführung eines solchen Strafverfahrens zu verzichten oder es zeitlich hinauszuzögern. Aber es gibt keinen Grund, die internationale Strafnorm, die Existenz dieser internationalen Strafnorm zu beschweigen. Insbesondere nicht im Vorfeld einer Aggression, wenn diese noch verhindert werden kann. Und es gilt, die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs über dieses Verbrechen, die derzeit noch eingeschränkt ist, zu verbessern. Und dass dies wünschenswert ist, meine ich, sollte im jetzigen Zeitpunkt jedem klar geworden sein. Und an dieser Stelle wünsche ich mir Deutschlands verstärkten Einsatz.
Ich meine mich zu erinnern und damit in der Schlusskurve gefragt, dass Sie geantwortet haben auf meinen Einwand. Den kennen Sie, den Einwand, also hinterm Internationalen Gerichtshof in Den Haag, da stehen keine Truppen, die man mobilisieren kann, da kann man niemanden losschicken. Was soll das dann? Dann lautet Ihre Antwort, glaube ich jedenfalls, in der Vergangenheit war sie so, es wird jetzt schwieriger, Völkerrechtsverstöße zu begründen. Da gucken jetzt alle zu, sage ich mal sehr einfach. Bleiben Sie dabei?
Dabei bleibe ich ganz dezidiert. Sie sehen doch in diesem Konflikt auch, dass das Völkerrecht so entscheidend dabei hilft, dass sich eine große Mehrheit der internationalen Gemeinschaft zusammenschließt mit im Kern einer Sprache, dem russischen Aggressor entgegentritt und auch im Rahmen des Möglichen es nicht bei Worten belässt, sondern die verfügbaren, die klugerweise bedienbaren Instrumente bedient. Und was das Strafrecht selbst anbetrifft, Herr Köhler, die Möglichkeiten sind begrenzter, es durchzusetzen als im nationalen Recht. Aber sie sind nicht inexistent und sie können sich dann zur Überraschung mancher schneller als möglich erweisen, als man das vorhergesehen hat. Da ist immer Geduld gefragt und das Warten auf den richtigen Moment. Das muss nicht sofort sein.
Sagt Klaus Kress, Völkerrechtler, Direktor des Kölner Instituts für Friedenssicherungsrecht.